herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ärzte der Zukunft, dem Podcast für angehende Mediziner auf der Suche nach ihrer Facharztrichtung. Mein Name ist Maximilian Knof und heute habe ich das Privileg, mit Professor Dr. Sebastian Stried zu sprechen. Sein Studium absolvierte Professor Stried in Heidelberg, Wien und München. Die Anerkennung zum Facharzt der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde erhielt er an der LMU in München. Ein Jahr nach seiner Habilitation im Jahr 2009 erhielt Professor Stried ein Reisestipendium der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde für einen Auslandaufenthalt am Massachusetts General Hospital der Harvard Medical School in Boston. Seit 2020 ist Professor Stried Klinikdirektor der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde am Universitätsklinikum Bonn. Professor Stried, ich bedanke mich vielmals, dass Sie sich Zeit für dieses Interview nehmen. Und ich würde Sie anfangs gerne mal fragen, wie Sie überhaupt zur Medizin gekommen sind.
Gute Frage, schon ein bisschen her. In der Tat ist es so, dass mich vielleicht auch ein bisschen eine familiäre Vorbelastung vielleicht motiviert hat. Also ich habe verschiedene Ärzte in der Familie, aber entscheidend war, glaube ich, irgendwann für die Entscheidung, Medizin zu studieren, die unmittelbare Verknüpfung von praktischer Tätigkeit und Wissenschaft. Das habe ich ja irgendwie dann auch für meinen weiteren Lebenslauf immer sehr gerne gehabt, dass man eben tatsächlich hier an der Universitätsklinik immer sehr eng die praktische ärztliche Tätigkeit mit Wissenschaft, Lehre verknüpft. Und das zu leben ist ein großes Privileg und war nie falsch und hält mich weiter motiviert. Ja.
Und wie sind Sie dann genau zur HNO gekommen im Studium?
Ja, ganz interessant. Ich kann es nicht genau sagen. Ich habe in Heidelberg studiert und ich muss gestehen, dass mir tatsächlich in einer HNO-Vorlesung das Fach sich so wirklich irgendwo auch entfaltet hat und wo ich auch dann irgendwann sicher war. Das ist sehr interessant, aber die Entscheidung fällt sicherlich auch ein bisschen im Ausschlussprinzip. Es gibt ja viele Bereiche, die interessant sind in der Medizin und ich glaube, man findet sich auch, das ist auch vielleicht besonders je nach Persönlichkeitsstruktur, in verschiedenen Fächern vielleicht dann wieder und zu Recht. Am Ende kommt es auf Neigung an. Vor- und Nachteile gibt es auch überall, aber ich glaube, bei mir persönlich war das am Ende wirklich die Erkenntnis, dass das in Anführungszeichen kleine Fach sehr groß ist, sehr vielseitig ist und auch interessant bleibt. Und immerhin sind wir in Zeiten, wo sich viele Fächer ja aufteilen, noch immer dreieinig. Ja, das ist also auch nicht ewig gesetzt. Die Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in der Form gibt es etwa so nach so knapp über 100 Jahre jetzt. Und das ist ja keine gottgegebene Verbindung, sondern eben hat sich so ein bisschen wissenschaftlich herauskristallisiert. Und diese Verknüpfung, die Beschäftigung in diesem Feld, aber auch die Entwicklung der letzten Jahre, die war für mich persönlich die richtige Wahl.
Und hatten Sie noch andere Fachrichtungen spezifisch im Auge und wieso haben Sie sich dagegen entschieden?
Das habe ich tatsächlich empirisch getan. Ich hatte mal irgendwann die Vorstellung, es sei vielleicht sehr interessant, Sportmediziner zu sein. Vielleicht liegt das auch ein bisschen am Lebensalter damals, aber konkret dann auch entsprechende Formulaturen und habe mich dann so ein bisschen auch erkennen lassen, wo eben ja konkret auch, wie der Alltag so aussieht und was jetzt konkret für die HNO immer gesprochen hat, war irgendwann dann tatsächlich auch die Beschäftigung mit dem kleinsten Gelenk, ja, mit dem filigransten Gelenk im Körper. Das fand ich dann irgendwann eben interessanter. Mhm. Ja, und ich fand auch die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde als chirurgisches Fach wirklich eine lebenslange Herausforderung, in meinen Augen sehr vielseitig, verlangt auch viele Jahre Training und Übung und bleibt zeitlebens spannend. Ja, es ist ein sehr, meines Erachtens, anspruchsvolles operatives Feld, wo ja Fehler auch offensichtlich sind. Wir operieren ja zwischen Haaransatz und oberer Thoraxapertur und wenn da Fehler, Narben, funktionelle Störungen, Nervenverletzungen, Sinnesorganverluste auftreten, dann ist das schon relevant. Da muss man also schon sehr aufpassen. Und das war aber immer eine Herausforderung, die mich immer eher ja dann auch gefangen hat, als vielleicht in anderen Körperregionen zu operieren. Das, glaube ich, hat sich dann aber einfach in der praktischen Erfahrung halt manifestiert, wenn man sich selber kennenlernt und sieht, wie man auf verschiedene andere Bereiche halt auch reagiert, ob einem das Spaß macht, ob man das selber mal macht. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu sehen, in jedem Fach sortieren sich ja auch bestimmte Charaktere ein bisschen hin. Man muss eben überlegen, okay, sieht man sich da selber und macht man das gerne? Man kann ja nicht wirklich empirisch ermessen, ob man das alles mal kann. Man braucht ja überall eine Lernkurve, aber dass man dann doch eben sich am besten, das würde ich, glaube ich, dem Nachwuchs raten, sich wirklich einfach praktisch anschauen, was machen die jeden Tag und ist das faszinierend oder ist das wirklich irgendwie sehr, sehr ermüdend oder lästig und da kann man auch nicht aufs Hörensagen setzen. Das sollte man sich angucken. Und die Möglichkeit besteht ja niederschwellig, gerade an Hochschulkliniken überall reinzuschnuppern. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da irgendwo Türen verschlossen bleiben.
Das Erste, woran ich früher bei HNO-Ärzten gedacht habe, ist, dass sie nur im Endeffekt Ohrenschmalz und Rotze wegmachen, wenn man es mal provokant ausdrückt. Man hat jetzt schon bei Ihnen rausgehört, dass da viel mehr hinter diesem Fach steckt. Und daher würde ich Sie gerne fragen, womit sich Ihre Fachrichtung eigentlich genau auseinandersetzt.
Nun ja, also das, was Sie genannt haben, ist sicherlich eine Erfahrung. Man muss sicherlich den Gehörgang reinigen, bevor man das Trommelfell gut beurteilen kann. Das ist aber eine wesentliche Handlung. Und wir haben ein sehr deswegen interessantes Fach, weil wir eigentlich komplett untersuchen und auch in über 95% der Fälle, sage ich mal, nach einer kompletten Untersuchung in unserem Fachbereich schon sagen können, was ist die Diagnose und auch schon Ideen zur Therapie haben. Das ist nicht immer so. Wir sind also nicht auf Blutentnahmen oder sonstige Untersuchungen angewiesen, das auch mal, aber die wirkliche Untersuchung, insbesondere die Visualisierung des Trommelfells, da ist dann auch eine Zeromenentfernung mal nötig oder die Zugänglichkeit der Nase, Untersuchung der Nase gehört eben auch dazu. Vielleicht müssen da auch mal Krusten entfernt werden, das ist schon so, aber das ist ja nicht der Kern, sondern dass wir durch endoskopische Techniken, durch Untersuchungen auch dahin gucken können im Hals, wo eben vielleicht der Hausarzt nicht hindringt, dass wir uns da ein sehr gutes Bild machen können, was eigentlich beim Patienten das Problem ist. Und die Visualisierung mit Endoskopen ist auch in der Regel der Bildgebung überlegen. Das heißt, wir werden auch nicht immer regelhaft auf CTs und MRs angewiesen sein und brauchen die auch nicht in jedem Fall, um eine Idee zu haben, welche Diagnose bei unserem Patienten vorliegen könnte. Und das fand ich immer spannend, dass man eben diese Region Hals, Nase und Ohren in überschaubarer Zeit sehr valide untersuchen kann und in sehr hohen Prozentsätzen bei den Patienten ja zu einer Vorstellung gelangt, was los ist. Ja, und das fand ich immer sehr schön.
Ich glaube auch, dass manchen Studierenden durchaus am Anfang des Studiums noch nicht so bewusst ist, dass die HNO durchaus auch eine chirurgische Fachrichtung ist, weil ich habe das Gefühl, das Erste, woran viele denken, ist an den typischen HNO-Arzt in der Praxis, aber das ist ja nicht äquivalent zu dem, was Sie beispielsweise hier im Krankenhaus machen.
Das ist richtig. Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde ist im Kern eigentlich nicht nur Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Manchmal könnte der Eindruck so entstehen, weil natürlich vielleicht im niedergelassenen Bereich natürlich sehr viel diese Erkrankungen im Vordergrund stehen. Vielleicht auch Patienten in ihrer Not derzeit einen Hausarzt zu finden oder einen Termin zu bekommen, dann beim Hals-Nasen-Ohrenarzt vorstellig werden. Aber im Kern ist es schon so, wie Sie sagen, die Hals-Nasen-Ohrenheilkunde ist eigentlich eine sehr anspruchsvolle operative Disziplin. Und über die Jahre, die ich das Fach jetzt kenne, hat sich das leider ein bisschen gewandelt. Also früher, als ich anfing, über 20 Jahre jetzt her, waren fast alle Hals-Nasen-Ohrenärzte zumindest belegärztlich tätig, sodass sie fast alle operiert haben. Heute hat sich das erstmal tatsächlich in den Praxen geändert. Es ist nur noch ein geringer Prozentsatz operativ tätig, was von der Ausbildung her nicht unbedingt sich hätte ergeben müssen. Gibt es natürlich äußere Faktoren, auch Schwierigkeiten, letztendlich operative Leistungen abzurechnen. Das ganze Drumherum ist schwieriger geworden, auch manchmal nicht mehr kostendeckend. Man verfolgt ja vielleicht die Schwierigkeit gerade mit der HNO-ärztlichen kinderchirurgischen Versorgung, sprich Adenoide, die sogenannte Polypenoperation. Ist ganz schwierig, das noch kostendeckend anzubieten. Großes Problem. Aber unterm Strich ist es eben so, dass sich auch die Facharztkataloge relevant geändert haben. Ja, wenn man sich anschaut, was man früher in 6 Jahren lernen musste und das vergleicht mit dem, was man heute in 5 Jahren dann in seinem Katalog haben muss, ist da doch festzustellen, dass auch die Ausbildung nach derzeitigen Katalogen in Praxen möglich sein soll, offensichtlich, weil da ist fast nichts mehr drin, was tatsächlich auf eine anspruchsvolle Tätigkeit im OP rekurriert. Und das ist natürlich schon ein Wandel, ja, auch im Berufsbild. Unterm Strich ist es aber so, dass natürlich unsere Patienten immer noch den Anspruch haben, ja, auch mal eine Ohroperation zu erfahren, wenn zum Beispiel die Gehörknöchelchenkette unterbrochen ist, und es reicht eben nicht, allein einen Schnitt ins Trommelfell zu machen. Und das ist zum Teil schon der Horizont der heutigen Facharztkataloge. Und das ist ein bisschen bedenklich, gell? Wie das sich am Ende auswirken wird, weiß ich nicht, aber unterm Strich ist es zumindest an der Universitätsklinik hier unsere Aufgabe und unser Anspruch, natürlich das gesamte Fach abzubilden, auch weiterzuentwickeln. Und dann ist es eben ein sehr anspruchsvolles Fach an der Schädelbasis und der oberen Thoraxapertur, dazwischen mit Sinnesorganersatz und plastisch-ästhetischen Eingriffen, zum Teil schlafmedizinischen Operationen, das insgesamt einfach sehr, sehr vielseitig, aber auch technisch anspruchsvoll ist. Und in meinem Alltag wirkt ganz sicherlich die chirurgische Komponente. Ja. Aber es ist vielseitig und man kann natürlich Hals, Nasen, Ohren, ein Kunde auch ohne Operationen ausüben. Das will ich jetzt auch gar nicht irgendwie abwerten. Aber das Bild des, sage ich mal, durchschnittlich nahen Oberarztes, das hat sich schon ein bisschen gewandelt. Ja.
Könnten Sie mir einen typischen Arbeitstag von Ihnen beschreiben?
Ja, kann ich. Denn der beginnt um 7.30 Uhr mit der Frühbesprechung. Da treffen wir uns hier in der Klinik, was auch, finde ich, sehr schön ist, weil das ist vielleicht ein bisschen anders als im Arbeitsalltag in kleineren Einheiten, dass man hier zusammensitzt. Wir nutzen die Zeit auch für einen Dienstbericht. Wir nutzen jeden Tag, haben wir noch einen anderen Programmpunkt wie Journal Clubs, wo wir halt über Entwicklungen im Fach berichten. Das bereitet ein Kollege vor, dass er eben Publikationen vorstellt. Wir haben regelmäßig auch ein Forschungsmeeting. Wir haben eine Röntgendemonstration an einem Tag zusätzlich morgens und oder auch die Besprechung, die Vorbesprechung des Tumorboards, wo eben onkologische Patienten eben auch im Kreis nochmal besprochen werden. Und dann, das ist also ein wichtiger Termin morgens. Und dann geht es in der Regel kurz auf die Station, Frühvisite und danach unmittelbar in den OP. 8.15 Uhr ist da so der Punkt, wo die, ich operiere häufig an erster Stelle, andere Säle gehen auch los, wir haben 3 Säle. Und dann wird eben das tägliche OP-Programm abgeleistet. Gegen Mittag ist bei mir in der Regel dann entweder die große Visite auf dem Plan, andere Termine, die mit viel mehr mit Verwaltung und Klinikorganisation zu tun haben, und nahezu nachmittags täglich ab 12 Uhr dann Sprechstunde. Ja. Dann gibt es noch ein paar Konferenzen, die sind aber natürlich nicht ganz regelmäßig. Und es gibt regelmäßige Meetings, wie zum Beispiel das Tumorboard und die CI-Indikationsrunde. CI-Indikationsrunde, geht es darum, ob Cochlea-Implantate beispielsweise dann, ob die Indikation steht. Da werden komplexe Fälle besprochen, von verschiedenen interdisziplinären Seiten beleuchtet, Fragen ausgeräumt und eine relativ komplex zu stellende Indikation dann gemeinschaftlich vertreten. Das ist so ein typischer Tag, endet dann in der Regel mit der Abschlussbesprechung, wo ein kurzer Bericht aus den Bereichen, sprich Ambulanz, Station und OP, dann auf den Dienstarzt kommt, denn dann verlassen ja sehr viele Ärzte die Klinik. Und der muss dann wissen, was eventuell noch zu bedenken ist, wenn es in die Nacht geht, was kann vielleicht auch nachts nochmal ein Problem darstellen, was schon tagsüber absehbar war. Und das ist so ein typischer Tagesablauf, dass ich nachts nochmal angerufen, wer kommt vor, ist aber selten der Fall. Kleines Privileg in meiner Position, dass man nicht mehr den klassischen Oberarztrufdienst versieht, aber natürlich bin ich auch erreichbar und auch schon mal nachts aktiv. Aber es ist tatsächlich so, dass das jetzt in meiner jetzigen Lebensphase ein bisschen weniger mir abverlangt wird. Ja. Mhm.
Wir hatten ja vorhin schon darüber geredet, dass man als HNO-Arzt sowohl in der Praxis als auch im Krankenhaus arbeiten kann. Und da würde ich Sie gerne fragen, was für Karrieremöglichkeiten es in Ihrem Fachbereich gibt.
Also die sind wirklich sehr vielfältig. Richtig ist, dass man eben in der Praxis arbeiten kann. Früher war eben zu einer Praxistätigkeit in der Regel auch die belegärztliche operative Tätigkeit dabei. Das ist heute, wie gesagt, seltener. Es gibt Kollegen, die sich dann tatsächlich schlafmedizinisch betätigen. Es gibt Kollegen, die Schwerpunkte setzen in ästhetisch-plastischen Operationen. Es gibt auch Kollegen, die zum Beispiel jetzt gar nicht mehr operieren und zum Beispiel eher den Schwerpunkt Hörrehabilitation, vielleicht auch Schwindel, peripher vestibuläre Störungen haben. Das ist sehr vielseitig. An der Hochschule wird uns eine gewisse Breite abverlangt, ja, und auch operative Breite. Das ist in der Regel vielseitig. Und Karriere, was versteht man darunter? Also wenn man den klassischen akademischen Weg mal sieht, den ich jetzt beschritten habe, den fand ich eben immer sehr fordernd und auch schön, dass man eben weiß, okay, man braucht, man akzeptiert, dass man eine gewisse Lernkurve durchläuft und man schnuppert eben überall rein. Man hat den Anspruch, das gesamte Fach zu vertreten, konservativ wie auch operativ. Dann ist es ein Weg, der halt dann auch verbandelt ist an der Hochschule mit Lehre und Forschung. Das muss einem klar sein, dass man den Nachwuchs dann auch in der Klinik hat, dass die Fragen stellen, dass man auf die eingeht und dass natürlich auch die Aufgabe ist, den Nachwuchs für das eigene Fach zu begeistern und zu zeigen, warum es Sinn macht, eben Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde zu machen. Das wäre eben die akademische Laufbahn, aber zwischen Praxis mit einem gewissen Schwerpunkt und jetzt Tätigkeit einer großen Klinik, von ob jetzt Uniklinik oder nicht, ist schon sehr, sehr groß und sehr breit. Und da, glaube ich, kann man sich auch in der heutigen Zeit und vielleicht auch mit privaten Gegebenheiten ganz gut arrangieren. Ja, dass man eben auch, hat ja dann auch mal irgendwann Familie, man muss eben auch überlegen, welchen Einsatz kann man bringen, ohne dass andere Dinge zu kurz kommen. Das muss man aber ein bisschen individuell entscheiden. Aber das geht in dem Fach Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde meines Erachtens ganz gut. Aber alles unter einen Hut zu bringen, ist immer eine große Herausforderung. Ja.
Ich persönlich finde auch das Attraktive an der HNO, dass diese Fragen Krankenhaus ja, nein, operieren ja, nein, die sind ja im Endeffekt noch relativ offen. Klar, man muss ja der Assistenzarztzeit operieren, aber danach ist es ja einem freigestellt, was man machen möchte. Und das lässt einfach sehr viel Spielraum, wie Sie, finde ich, auch gerade sehr gut erklärt haben. Wie vereinbaren Sie Ihre Arbeit mit Ihrem Privatleben?
Also bei mir ist es so, dass ich mein Privatleben, wenn ich mal so sagen darf, ist, ich bin verheiratet, ich habe 2 Kinder, aber ich habe eben auch etwas später geheiratet, muss ich sagen. Das war schon eine Phase, wo ich Oberarzt war. Ich war sehr, sehr eingebunden. Und es ging dann eigentlich so, als wir dann Kinder bekamen, war auch dann so die Zeit des Rufs und wo dann eben ein bisschen sich mein Berufsalltag gewandelt hat. Ja, das bei mir konkret war es eben so, dass ich Kleinkinder hatte, wo sie vielleicht in anderen Familien schon in der Schule sind. Ja, ich habe eben mit 45 wurde ich das erste Mal Vater und konnte mir dann aber auch gewisse Freiheiten nehmen, die vielleicht früher schwieriger umzusetzen gewesen wären, wenn man den Anspruch hat, eben ja, neben der Klinik auch noch Publikationen zu schreiben und Drittmittel einzuwerben. Und das ist jetzt in meinem Fall so gelungen, aber ich muss auch an der Stelle sagen, dass es nur gelingt, wenn man eine Ehefrau hat, die das mitmacht. Und auch Kinder bekommen das mit. Es gibt auch Momente, wo es jetzt noch so ist, dass meine beiden kleinen Kinder doch etwas verwundert sind, wie früh der Papa aus dem Haus geht und dass er dann erstmal abends dann erst spät kommt. Das ist immer noch nicht immer nur schön für Kinder und da gibt es eben auch Tage, wo die dann auch mal morgens um 6 Uhr aufstehen und dann sitzen, wir wollten dich aber mal sehen und das ist dann auch was man sehr ernst nehmen sollte und dann sich auch mal einfach kurz die Zeit nimmt, sich mit ihnen da auszutauschen. Gell? Das merke ich schon. Aber das ist sehr, sehr vielfältig und schwierig, möchte ich ganz klar sagen. Gell? Das ist aber, glaube ich, grundsätzlich in der Medizin eine große Herausforderung. Denn es ist, wenn man Medizin anspruchsvoll betreiben möchte, und ich unterstelle mal, dass das eigentlich mal zumindest am Anfang jeder möchte, dann ist es eben ein bisschen wie Hochleistungssport. Und da weiß man auch, dass andere Dinge zu kurz kommen. Das ist, muss man individuell ein bisschen mit sich ausmachen. Und natürlich auch mit dem engsten Kreis Familie würde ich eigentlich auch immer höher ansetzen als die berufliche Entwicklung. Mit denen muss man besprechen, ob die bereit sind, den Weg mitzugehen und zu unterstützen. Das ist am Ende wichtig, damit Familie gelingt. Und umgekehrt aber auch die berufliche Zufriedenheit dann erlangt wird. Gell?
2010 waren Sie mit einem Reisestipendium der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde am Massachusetts General Hospital an der Harvard Medical School in Boston. Wie sind Sie dazu gekommen und was für prägende Erfahrungen haben Sie dort gemacht?
Ich habe mich da beworben und das geht auch an so einer sehr illustren Einrichtung eigentlich ganz gut. Man kriegt da auch immer eine nette Antwort. Und es war eben so, dass ich sehr konkrete Vorstellungen hatte, was mich da interessiert. Ich hatte das auch verknüpft mit einem wissenschaftlichen Projekt, was ich eben noch ein bisschen ausarbeiten wollte. Und dann ist es eben einerseits für die Einrichtung ganz interessant und da sind die auch sehr offen. Ja, gerade ja US-Amerikaner sind eigentlich, was sowas angeht, meines Erachtens sehr zugänglich. Und umgekehrt auch die Deutsche HNO-Gesellschaft fördert eben den Austausch. Als ich noch studierte, war es sehr viel üblicher, auch mal in die USA zu gehen. Ich war auch bereits im Studium mal in den USA. Und was mich immer fasziniert hat an der US-amerikanischen Medizin ist, dass sie halt in der Spitze unglaublich leistungsfähig ist. Und man muss eben wissen, dass gerade die Harvard Medical School mehr Forschungsmittel hat, als die DFG bereitstellt. Das ist schon bemerkenswert. Und man wird an dieser Einrichtung eben in speziellen Bereichen hochqualifizierte Experten treffen, die einem halt einfach sehr, sehr viel Spezialwissen eben vermitteln, die einem Ideen vermitteln, die eine unglaublich hohe Motivationsbefähigung haben, die an so einer Hochschule natürlich auch ganz besonders bedeutsam ist. Gell? Also es ist ja so, dass jeder muss sich darum kümmern, nicht nur ich, der da mal hin wollte, sondern auch die Studierenden dort sind da nicht durch Zufall. Die Erwartungshaltung ist gigantisch und natürlich ist es da auch so, dass da die Lehrkräfte auch nochmal ganz anders beurteilt werden. Aber im wissenschaftlichen Bereich sind die eben auch sehr zugänglich und interessiert und ich fand es immer sehr motivierend, da hinzugehen. Das ist eine der ältesten, traditionsreichsten Ohrenkliniken oder Hals-Nasen-Ohrenkliniken der USA und hat extrem bekannte Fachvertreter eben gehabt und jeder Bereich ist da hochspezialisiert. Sie haben da also einen Experten, der nur eine Diagnose und eine Operation dazu durchführt und einen riesen Expertenkreis. Und in der Qualität werden Sie wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, an einer anderen Klinik das gesamte Fach als ein Ohrenheilkunde so kennenzulernen. Ja, und ich habe das mich motiviert, hat das immer sehr motiviert. Ich fand das immer inspirierend und kann es jedem nur raten. Man kann sich drum kümmern, man kann einfach Bewerbungsschreiben, man muss sie gut begründen, man muss erklären, was man vorhat. Und dann findet offensichtlich, oder in meinem Fall war es eben so, die Harvard Medical School und auch die Deutsche HNO-Gesellschaft an sowas gefallen und sponsert, dann wird es auch möglich oder vielleicht ein bisschen gesponsert. Aber die Eigeninitiative dazu, glaube ich, lohnt sich und die ist auch nötig. Ja.
Ich glaube, dass diese Auslandserfahrungen immer unheimlich gut sind, auch seinen eigenen Horizont zu erweitern und auch mal ein anderes medizinisches System kennenzulernen. Und ich glaube, dass man da auch sehr viel zu lernen kann. Der klassische HNO-Arzt wird öfters mal als nett und entspannt, aber auch gleichzeitig etwas nerdig bezeichnet. Stimmt etwas an diesem Vorurteil? Und wie würden Sie einen typischen HNO-Arzt beschreiben?
Einen typischen HNO-Arzt, das ist schwierig, da bin ich zu sehr drin. Ich glaube schon, dass man merkt, dass verschiedene Fachrichtungen bestimmte Persönlichkeiten vielleicht bilden, vielleicht aber auch anziehen. Das lasse ich jetzt mal im Raum stehen. Ich persönlich habe mich immer so ein bisschen im Umfeld der HNO-Ärzte auch sehr wohlgefühlt. Es gibt auch viele Freundschaften unabhängig vom Fach. Es gibt wenige Leute, zu denen man überhaupt keinen Draht findet. Aber nerdig ist ja so ein bisschen interpretationsbedürftig. Was ist das eigentlich? Aber natürlich ist jeder, der so ein bisschen sich mit einer Fachdisziplin im Detail beschäftigt, dann vielleicht irgendwo detailversessen, wenn man das darunter versteht, und auch so ein bisschen mit Scheuklappen unterwegs. Das gilt wahrscheinlich für manch andere medizinische Disziplin auch. Aber als Außenstehender oder wenn man sich mit so einem Fach beschäftigt, kann man ja ruhig, und das geht ja auch, steht ja Studierenden auch frei. Man kommt ja durchaus in Jahrestagungen der einzelnen Fachgesellschaften, also für die HNO-Jahrestagung kann ich das sagen, kommt man, glaube ich, sogar umsonst oder sehr vergünstigt auf die Jahrestagung und kann sich da mal umschauen. Und dann kann man sich ein Bild machen, was für Charaktere so ein Fach wählen. Und ich kann nur sagen, dass ich mich da immer sehr wohl gefühlt habe, jetzt unabhängig vom Fachlichen, auch in persönlicher Hinsicht.
Wenn ich mich bei Ihnen auf eine Facharztstelle bewerben würde, welche Qualitäten sollte ich für das Fach mitbringen?
Ja, grundsätzlich natürlich das Interesse fürs Fach, aber auch das Bewusstsein, dass man eine gewisse Lernkurve akzeptiert. Man wird nicht am ersten Tag an die Sinnesorganchirurgie herangeführt. Das muss man sich ein bisschen erarbeiten und verdienen. Und es ist ja so, dass man eben auch heute, die Facharztkataloge gelten ja auch in dieser Klinik. Das heißt, es ist natürlich unser Interesse, aber es ist auch gar kein Problem hier, diesen Horizont zu erfüllen. Aber natürlich ist es so, dass sich irgendwann ein bisschen eine Hierarchie bildet, je nachdem, wer wie lange dabei bleibt. Und jetzt hier konkret an dieser Klinik wird das vorankommen. Vielleicht auch die Zeit, die nötig ist, um alles zu lernen, davon abhängen, ob man auch wissenschaftlich aktiv wird. Denn man wird ja in dieser Klinik hier auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter eingestellt, nicht nur als Arzt, sage ich jetzt mal. Es steht zwar sehr im Vordergrund, man ist auch erstmal, wenn man ein Studium abgeschlossen hat, ganz begeistert davon, jetzt in Anführungszeichen nur noch Patienten zu sehen und nichts mehr zu lernen. Das ist nicht unser Alltag. Wie ich sagte, Sie werden jede Woche Publikationen vorgestellt bekommen, mit Entwicklungen des Faches konfrontiert sein, selber feststellen, dass Sie noch nicht alles können. Und am Ende des Tages ist es in dieser Klinik so, dass man dann ausreichend lange hier ist, um alles auch dann lernen zu dürfen, wenn man sich auch ein bisschen wissenschaftlich engagiert. Ja, das ist so, und dann kommen halt so, Promotion ist etwas, was wir deswegen schon ganz gerne sehen, sage ich ehrlich. Zumindest die begonnene, muss nicht unbedingt abgeschlossen sein, aber es ist schon so, dass das neben dem Studium, wo ja das praktische Arztsein im Vordergrund steht, die Befähigung eröffnet, wissenschaftlich irgendwann eigenständig arbeiten zu können. Dass das nicht jeder nach dem Studium oder nach erfolgreicher Promotion von 0 auf 100 schafft, ist klar, aber eine Befähigung zum wissenschaftlichen Arbeiten ist für die Tätigkeit in dieser Klinik schon von großer Bedeutung. Denn wenn man dann erst anfängt, seine Promotion hier zu machen, wird man doch einen sehr, sehr relevanten Nachteil gegenüber denen haben, die das schon fertig haben. Und das ist etwas, was jetzt nicht nur ein schmückender Titel ist, sondern der Gedanke, dass man damit dokumentiert, dass man eben nicht nur Wissen rezipiert, sondern auch Wissen generiert. Das ist ein entscheidender Unterschied, und den wollen wir ja hier leben. Gell? Und wenn es dann im weiteren Verlauf zu Habilitation oder gar zu Berufung kommen soll, dann muss das natürlich mit im Portfolio sein. Gell? Und das ist, fand ich immer spannend, aber es ist eben eine Herausforderung, und man setzt schon im Studium Akzente, die einem dann, nach denen wir schauen. Und ein Thema ist sicherlich die Promotion, die vor einigen Jahren noch selbstverständlich war, ist es mittlerweile nicht mehr, aber für eine Universitätsklinik immer noch von sehr, sehr großer Bedeutung. Ja.
Wie ist das mit der operativen Feinmotorik, würde ich es jetzt mal bezeichnen? Gibt es bei Ihnen Studenten oder frisch approbierte Medizinstudierende, die in der HNO anfangen und das Fach total interessant finden und dann plötzlich merken, ja, ich habe jetzt nicht dieses Fingerspitzengefühl, um in der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde zu operieren.
Ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, dass man ein, würde ich jetzt mal sagen, ausreichendes Geschick natürlich braucht, aber das korreliert meistens auch mit der eigenen, mit dem eigenen Interesse und Motivation. Ja? Und ich glaube, eine durchschnittliche Begabung, sage ich jetzt mal, im was Geschick angeht und so weiter, dürfte wahrscheinlich ausreichend sein, wenn man eben dann die Disziplin aufbringt, sich da gut reinzuarbeiten, aufmerksam zu gucken, auf was es ankommt. Und ich glaube, da ist auch viel lernbar. Es ist ein Handwerk. Ja, von keinem Handwerker wird verlangt, dass er dies und jenes schon beherrscht zu Beginn der Ausbildung. Und meiner Erfahrung nach ist es schon so, dass der eine vielleicht ein bisschen mehr eine ruhige Hand hat, der andere vielleicht ein bisschen zittrig wirkt. Das muss aber gar nicht ungeschickt sein und da muss man sich selber erfahren. Das wird man aber über die Jahre herausfinden, wo die eigenen Stärken sind, auch vielleicht die Interessenslage. Aber ich glaube, das ist ein Handwerk, was man lernen kann und was viel mehr Personen eigentlich zugänglich ist, als man sich das vielleicht selber am Anfang zutraut. Aber trotzdem, es ist ein, ja, sicherlich ein bisschen anspruchsvolleres operatives Fach. Und wenn man da von vornherein sagt, also das macht mir bestimmt keinen Spaß, dann ist es vielleicht auch nicht das Richtige.
Genau daran anschließend würde ich Sie gerne fragen, für wen das Fach eher nicht geeignet ist.
Also es gibt wirklich auch sehr unterschiedliche Hals-Nasen-Ohren-Ärzte. Und ich würde jetzt sagen, puh, es ist schwierig, das so zu sagen von der Seite. Ich glaube, je nachdem, weil eben so viel dann auch noch an Möglichkeiten besteht, wie man es auslebt. Gell? Es gibt zum Beispiel einfach die Kollegen, die irgendwann sagen, ich bin froh, dass ich nichts mehr operieren muss, das war nie meins und jetzt beschäftige ich mich einfach mit dem Innenohr und ich bin froh, dass ich den OP nicht mehr sehe, das gibt es. Und es gibt andere, die gehen ganz in der operativen Tätigkeit auf. Also das von vornherein festzulegen oder an irgendwas festzumachen, fällt mir echt schwer.
Okay. Was ist der spannendste oder verrückteste Fall, den Sie in Ihrer Karriere behandelt haben?
Also spannend, da denkt man in unserem Fach immer an die Hauptnotfälle. Das ist Blutung und Luftnot. Und also ich hatte da, es ist jetzt vielleicht gar, ja, schon natürlich immer mal wieder mit zu tun. Und da war es, also ich war ja auch mal in Bayern tätig, da gab es dann jemanden, der also um Luft rang und der Sohn hat auf ihn eingeredet, ja, jetzt Papa, jetzt lass er mal jemanden an deinen Hals, du kriegst da keine Luft mehr. Und dann hat er sich vehement dagegen gewehrt, wurde immer blauer, dann tatsächlich ohnmächtig. Dann konnten wir eben schnell einen Luftröhrenschnitt antragen. Der Sohn hat natürlich eingewilligt, der wollte auch, dass seinem Papa nichts passiert, das gelang dann auch. Der Herr hat das Bewusstsein wiedererlangt, aufgeatmet, rosige Farbe im Gesicht bekommen und dann gesagt, vielen Dank, Herr Doktor. Ja, das ist also schon ein bisschen auf den Punkt gebracht, woraus manchmal was ankommt. Tatsächlich Luftnot, akute Luftnot, Ersticken, blaues Anlaufen, Ohnmacht, das ist ein sehr dramatischer Vorgang und natürlich auch zeitkritisch. Ja. Jemand den oberen Luftweg verlegt hat, hat man nur 5 Minuten, in denen dann Abhilfe geschaffen werden muss. Aber es gibt viele Konstellationen, ja, also zum Beispiel auch, ist mir noch erinnerlich, ein Herr, der in die Sprechstunde kam oder gebracht wurde, muss man sagen, von seiner Ehefrau und der wollte gar nicht, der hat schon wirklich eine deutlich auffällige Stimme gehabt, sehr heiser, war dann auch irgendwann klar, dass er ein ausgedehntes Kehlkopfkarzinom hat und dann erzählt man natürlich den Patienten, dass man das Problem lösen kann, aber in dem Fall müsste man tatsächlich den ganzen Kehlkopf entfernen, was man auch heute noch macht. Und dann hat man natürlich antizipiert man, dass die Patienten natürlich sehr besorgt sind. Was heißt das für mich und werde ich vielleicht nie wieder sprechen können? Und da sagte dann die Ehefrau ganz unvermittelt, das sei kein Problem, er würde schon seit Jahrzehnten nichts mehr reden und gelegentlich würde er hören, was sie sagt, das wäre für den Alltag völlig ausreichend. Ja, solche Konstellationen sind manchmal ganz lustig. Oder auch Begebenheiten. Aber da gibt es unglaublich viel. Wir sehen ja auch die gesamte Bevölkerung von kleinen Kindern bis zu hochbetagten Personen mit den unterschiedlichsten Problemen. Das ist auch manchmal anspruchsvoll. Also wenn man wirklich also jemanden hat, der sich über eine Deformität der äußeren Nase unterhalten möchte und fragt, ob man das vielleicht korrigieren kann, und danach jemanden hat, der in einer wirklich ausweglosen onkologischen Situation ist, danach ein Kind, was, ja, sage ich jetzt mal, ganz einfachen Eingriff braucht, um dann vielleicht mit dem Paukenröhrchen wieder gut hören zu können. Das ist schon eine ziemliche Bandbreite an menschlichen Problemen, die da auf einen einprasseln, und manchmal ist das lustig, unterhaltsam, manchmal ist aber auch eine gewisse Herausforderung, sich da immer drauf einzustellen. Das ist bei uns aber auch schön, ja, dass wir eben alles Mögliche sehen und behandeln.
Welche aktuellen Forschungsfortschritte gibt es, die besonders spannend oder vielversprechend für die HNO sind?
Ja, gibt ein paar, also insbesondere natürlich, was eigentlich nicht mehr neu ist, ganz großartig ist natürlich der Hörorganersatz, die Möglichkeit, dass man Schwerhörigen in jeder Situation helfen kann, insbesondere auch zum Beispiel taube Kinder mit Cochlea-Implantaten versorgen kann, sodass sie hören von Anfang an und auch Sprache erwerben werden, was ja sonst nicht möglich war. Da gibt es die Entwicklung, dass man eben dann auch, momentan kodiert man ja, mit elektrischen Impulsen, mit Spannungsänderungen über diesen Elektrodenträger, den man in die Cochlea einbringt. Da gibt es Entwicklungsversuche, doch mit Licht zu kodieren. Es ist also ganz spannend, dass unser Hörnerv erstaunlicherweise auch lichtsensible Rezeptoren hat oder zumindest auch durch Genexpression dann bekommen kann, sodass man den Hörnerv tatsächlich auch mit Lichtimpulsen stimulieren kann. Das ist ein sehr, sehr spannendes Feld, nicht mein eigenes Forschungsgebiet, das ist hochspannend und weist schon den Weg, dass wir auch da noch gar nicht am Ende sind. In der Onkologie war es viele Jahre so, dass wir Kopfhalskarzinomen relativ nüchtern sagen mussten, okay, wir haben die Möglichkeit, ausgedehnt zu operieren und zu bestrahlen. Wenn dann das Rezidiv kommt, dann sind wir alle ratlos. Das war viele, viele Jahre so, dass die Überlebensquoten eigentlich nicht wirklich verbessert werden konnten für bestimmte Patienten. Und da ist jetzt zum Beispiel durch die Entwicklung mit den Immuntherapien, mit den Antikörperbehandlungen, die es jetzt gibt, also wirklich auch endlich mal eine deutliche Verbesserung möglich. Immer noch nicht für alle Patienten, aber auch da tut sich viel. Dann, was auch eine ganz aktuelle Entwicklung ist, ist beispielsweise die obstruktive Schlafapnoe. Wenn der obere Luftweg im Schlaf kollabiert und tatsächlich Entsättigungen des Körpers dann auch auftreten, macht es Sinn, das zu behandeln. Da gibt es natürlich diese Masken im Schlaf, aber es gibt eben auch diese Zungenschrittmacher für bestimmte Patienten, die dann den oberen Luftweg weiten und relevant den Schlaf verbessern, vor allem Entsättigung reduzieren und damit das Schlaganfallrisiko für betroffene Patienten reduzieren. Also das sind so ganz aktuelle Entwicklungen, die spannend sind, und es ist absehbar, dass es da dass es da immer weitergeht. Ja. Und da muss man sich eben in vielen Bereichen lebenslang drauf einstellen. Und das finde ich halt auch spannend. Wir operieren heute auch, gerade in der Onkologie im Kopfhalsbereich, ausgedehnter als früher, weil man eben die rekonstruktiven Maßnahmen heute gut beherrscht. Ja. Man hatte früher mal ein bisschen Respekt, wenn man große Löcher macht, weil man ausgedehnt Tumoren operiert, dann sind ja auch Schluckvorgaben, Atmung vielleicht gestört. Wie klappt das dann alles? Aber durch die Rekonstruktionsmöglichkeiten mittels plastisch-chirurgischer Maßnahmen ist da halt auch heute vieles viel selbstverständlicher möglich als noch vor so 20 Jahren. Und unser Fach hat halt ja traditionell eine gewisse Nähe auch zur plastischen wiederherstellenden Chirurgie, weil bei uns eben nur eine Teilaufgabe erfüllt ist, wenn wir einen Tumor an einer delikaten Stelle entfernen können. Wir müssen gleichzeitig auch darauf achten, dass die Lebensqualität nicht so massiv eingeschränkt ist. Das heißt, wir müssen in vielen Fällen dann auch rekonstruieren. Und das ist eben etwas, was heute auch viel mehr zur Normalität geworden ist, als es früher war.
Ich finde es interessant zu hören, dass die HNO schon noch relativ näher hat zu der plastischen Chirurgie, wie Sie gerade erwähnt haben, aufgrund der örtlichen Begebenheit, sage ich jetzt mal. Inwiefern wird die Digitalisierung und vor allem künstliche Intelligenz das Fach der HNO in der Zukunft verändern?
Ja, wir sind ja schon im Bereich, wo sehr viel Technologie wirkt. Also die, sprich Cochlea-Implantat-Technologie ist etwas, was vielfältig Ansatzpunkte bietet. Ja, zum Beispiel bei der OP-Planung kann heute KI eine Hörschnecke vermessen, sodass wir heute Elektrodenträger einführen, die genau passen wie ein Schuh in die eigene Cochlea. Die variiert zwar nur einige Millimeter in der Länge, aber das ist auch schon relevant. Ja. Das machen Algorithmen, die KI gesteuert sind, dann auch die natürlich Software der Sprachprozessoren, was die Hörrehabilitation angeht. Da sind sicherlich Bereiche, wo eh schon viel Technik, IT wirkt, und da ist natürlich ein lernender Algorithmen auch am ehesten vorstellbar. Wo wir noch nicht ganz so weit sind, ist vielleicht Robotik. Die Vorstellung, dass man also CT-Datensätze, MR-Datensätze einspeist und dann einen Roboter mal machen lässt, das nur überwacht, ist bei uns jetzt sicherlich auch irgendwann vielleicht spruchreif, aber es ist schon noch so, dass wir so nah an Hirnnerven und Gefäßen dran sind, dass die unmittelbare haptische und visuelle Kontrolle unter dem Mikroskop möglicherweise auch durch den Chirurgen selbst handwerklich noch geboten ist. Ja, und klar wird es auch Anwendungen für Robotik geben, aber da sind wir vielleicht noch nicht ganz so weit wie in anderen Bereichen, aber es, alles, was nötig ist und das Fach verbessert, hat bisher auch immer Eingang gefunden in die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. Wir operieren ja mit bloßem Auge, mit Lupenbrille, mit Endoskop und mit Mikroskop, wenn es sein muss. Ja, und das ist alles Standard. Und Robotik wird möglicherweise da auch irgendwo dann aufschließen, aber es ist jetzt noch nicht so ganz absehbar, wo wirklich die Vorteile dann liegen, außer dass man eben einen Roboter anwendet, der dann sehr viel teurer ist und viel mehr Zeit braucht. Das ist jetzt aber nicht ein Argument dafür, ihn überall einzusetzen. Ne?
Was sind Chancen und Hürden für das Fach in der Zukunft, vor allem im Hinblick auf Studierende, die eventuell vorhaben, in diese Fachrichtung zu gehen?
Ich sage ganz ehrlich, ich habe ja schon angesprochen, dass die Facharztkataloge sich schon in meinen Augen etwas bedenklich entwickelt haben. Denn wenn das der Horizont ist, der vielen jungen Nachwuchsmedizinern in den ersten 5 Jahren nach dem Staatsexamen gesteckt wird, dann bleibt doch noch sehr viel, ja, was man dann lernen müsste, um jetzt, sage ich mal, hier in so einer Klinik wie hier dann vielleicht oberärztlich irgendwann qualifiziert zu agieren. Da sehe ich schon, ich habe den Eindruck, dass man nicht überall, wo ja Kataloge diskutiert werden oder wo auch über die Zukunft der Medizin gesprochen wird, Konsens besteht, was Medizin auch manchmal ist. Medizin ist manchmal auch Hochleistungssport. Der hat seine Konsequenzen, wir haben schon den privaten Rahmen angesprochen, der hat auch manchmal seine Konsequenzen, wenn man überlegt, warum habe ich jetzt Rückenschmerzen, und der hat auch manchmal Konsequenzen auf Abstriche, die man woanders machen muss. Aber umgekehrt gibt es wahrscheinlich auch die Mediziner, die sagen, ich akzeptiere, dass gewisse Härten auf mich kommen, ich möchte das lernen, weil es mich fasziniert, und für mich steht das im Vordergrund und eben nicht nur die, ja, ich habe so den Eindruck, dass wir heute das Gefühl haben, wenn wir möglichst viele Mediziner mit vielleicht leicht unterdurchschnittlichem Wissen ausbilden würden, dann wären Probleme gelöst. Die Auffassung kann man teilen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alle Bedürfnisse der Zukunft trifft, und ich habe eher so ein bisschen die Befürchtung, dass wir eben gerade im Hochleistungsbereich, und da wollen wir als Universitätsmedizin uns ja auch verorten, auch Möglichkeiten schaffen müssen für diejenigen, die sagen, ich möchte aber beispielsweise auch zum Teil im Widerspruch zu den heute geltenden Arbeitszeitregeln ein bisschen mehr machen. Das muss ich als Arbeitgeber heute verbieten. Ja, ich darf nicht dulden, dass wir fangen um 7.30 Uhr den Tag an, dann läuft die Zeit und da gibt es eben Einschränkungen. Ja, nach 18 Uhr darf dann an so einem Tag niemand mehr tätig sein. Ich kann nur berichten aus der Zeit, wo das noch nicht so galt und nicht so umgesetzt würde. Ich würde heute wahrscheinlich nicht hier sitzen, wenn das so streng umgesetzt worden wäre. Aber da muss man, glaube ich, ein bisschen auch den Einzelnen hören, was man will. Ja, und was natürlich heute Gesetz ist, ist zu beachten. Aber es ist so, dass wir eben schon Medizin auch als Hochleistungssport oder Hochleistungsbereich sehen können. Und dann ist manchmal schwierig, wenn man einem ambitionierten Tennisspieler sagt, du darfst aber nur 1,5 Stunden am Tag trainieren, sonst könnten die Knie kaputt gehen. Das ist richtig. Und ich würde auch niemanden zwingen, 8 Stunden auf dem Tennisplatz zu stehen. Aber Andre Agassi und Boris Becker wollten das. Na, mehr oder weniger. Na, wie man von Agassi weiß, wollte er es nicht, aber er hat es gemacht. Und Boris, ja. Es ist so. Ich glaube, dass man da vielleicht auch jeden Einzelnen ein bisschen mehr sehen muss, als für die gesamte Gruppe zu entscheiden. Das gilt so. Aber das sind jedenfalls die Herausforderungen. Man wird einen hohen persönlichen und auch zeitlichen Einsatz bringen müssen. Und viele der jungen Leute wollen auch schnell zu Wissen und Befähigung kommen und sind eher mal nicht so motiviert, wenn ich ihnen sage, ihr werdet das alles lernen, aber ihr werdet wahrscheinlich 10 Jahre älter sein als eure Väter oder eure Vorgänger in dem Fach, weil die in Anführungszeichen durften noch mehr arbeiten. Ich will das jetzt nicht falsch verstanden wissen. Ich bin schon durchaus froh, dass heute Arbeitszeitregeln bestehen, so wie die existieren. Das war nicht alles toll früher, aber wie gesagt, ich glaube, eine etwas differenziertere Sichtweise vor dem Hintergrund, dass wir auch nach wie vor Hochleistungsmedizin in Deutschland wollen und brauchen und wahrscheinlich niemanden zwingen werden, sowas zu machen, finde ich wichtig, dass man auch darüber mal nachdenkt, in welchem Zeitraum die Leute dieses Wissen erwerben können und dieses Handwerk auch lernen können, weil Chirurgie ist ganz besonders erschwert in der heutigen Zeit. Es ist ein Handwerk. Man braucht Übung. Und das ist durch nicht nachdenken und konzentrieren und besondere Begabung kompensierbar. Es ist einfach viel Zeit auf dem Tennisplatz, die man braucht.
Ich würde Sie zuletzt gerne fragen, welchen Rat Sie Medizinstudierenden für die Wahl Ihres Facharztes oder generell mit auf den Weg geben würden.
Ich glaube, ich kann sagen, dass es ein sehr, sehr interessantes Feld ist, was man studiert hat. Ich glaube, dass man kennenlernen wird, dass es auch Nachteile gibt, aber die sind deutlich weniger prominent als die Faszination, die man aus verschiedenen Bereichen der Medizin gewinnen kann. Und man sollte sich nicht deprimieren lassen von irgendwelchen Sprüchen, was früher vielleicht besser war oder was jetzt ganz furchtbar ist. Ich glaube, jede Generation Mediziner wird ihre Rolle finden. Und ein bisschen bin ich ja auch gern in der Position, in der ich bin, weil ich das einfach auch ein bisschen mitgestalten kann. Ich fand immer schön, auch Motivation zu vermitteln, Spaß am Arbeiten tatsächlich auch und an der Beschäftigung mit der Materie. Und das würde ich jedem wünschen, dass er das auch kennenlernt und bestmöglichst in Einklang mit persönlichen Neigungen und Familie bringt. Ja, das ist, glaube ich, dann kann man, egal wie die Rahmenbedingungen sind, sehr, sehr glücklich in dem Beruf werden. Und ich glaube, das gilt wiederum auch für jede Disziplin, unabhängig von meinem Fach. Mhm.
Professor Streeth, ich finde, Sie haben einen wirklich tollen, detaillierten Einblick in die HNO gegeben und ich bedanke mich vielmals für Ihre Zeit.
Ja, vielen Dank.